Nicole Just, Sie sind La Veganista, so etwas wie die Trendsetterin der veganen Szene, vegane Köchin. Vegane Ernährung, das heißt ja auch kein Latte Macchiato, kein Frühstücksei, kein Schinken-Käse-Croissant. Was haben Sie denn heute Morgen gefrühstückt?
Also beim Latte Macchiato muss ich widersprechen. Der geht natürlich trotzdem, dann eben mit einer pflanzlichen Milch. Ich bin nicht so ein wahnsinnig großer Frühstücksfan, deswegen gab es heute Morgen einen Joghurt, und zwar aus Kokosnüssen. Und dazu gab es ein Apfelmus obendrauf, ein selbstgemachtes. Das ist was, was ich morgens ganz gut runterkriegen kann.
Aha, es geht also doch. Sie leben ja schon seit 2009 vegan, ja. Waren davor aber offensichtlich leidenschaftliche Fleischesserin. Warum haben Sie sich denn damals für ein veganes Leben entschieden?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich bin natürlich mit diesen ganzen Fleischprodukten aufgewachsen und habe das selten hinterfragt. Natürlich bekommt man hin und wieder mal mit durch die Medien, da gibt es jetzt wieder einen Fleischskandal bzw. Lebensmittelskandal. Und das habe ich schon in mir aufgenommen, aber immer ganz gut weggeschoben. Und ich habe dann 2009 in dem Büro, in dem ich damals gearbeitet habe, eine Veganerin kennengelernt. Und das war die erste Veganerin in meinem Leben, die ich so persönlich gesehen habe und dachte damals noch so, aha, okay, das ist ja interessant, so sehen die also aus, diese Veganer. Und habe mir dann nichts weiter dabei gedacht, außer dass ich mir überlegt habe, ich werde sie mal beobachten und mal gucken, was die überhaupt noch essen kann, weil ich dachte eben damals auch noch, so viel kann es ja nicht sein. Und wahrscheinlich ist sie auch ja oft ganz traurig, weil sie nur noch an Möhrchen knabbern kann oder so. Und die habe ich dann beobachtet und diese Kollegin hat wahnsinnig tolle Sachen gegessen, immer sehr, sehr tolle Sachen mit ins Büro gebracht und ich habe dadurch gemerkt, aha, so kompliziert ist es gar nicht und habe dann angefangen zu recherchieren, weil mich die Frage doch beschäftigt hat, warum tut man sich das trotzdem eben an, also so auf unterschiedliche Dinge zu verzichten und sein Leben ja doch sehr einzuschränken. Und dann bin ich über die üblichen Seiten, einschlägigen Seiten, YouTube, Videos und so weiter gestolpert und bin da wirklich in so einen Sog reingekommen, der mich zwei Wochen richtig intensiv beschäftigt hat. Und als ich dann fertig war und das Internet quasi mit diesem Thema ausgelesen hatte, saß ich auf dem Weg zur Arbeit morgens im Bus und habe gedacht, so kann es nicht weitergehen. Du musst irgendwas ändern in deinem Leben. Und das war der Moment, an dem ich mich entschieden habe, das mit diesem Veganen auch mal zu versuchen. Und das war 2009 und seitdem ist es einfach immer weiter in diese Richtung gegangen und hat sich nie mehr zurückverändert.
Aber waren das zuallererst erstmal ernährungstechnische Gründe? Wollten Sie sich einfach besser ernähren oder hatte das auch schon damals Tierschutz- und Umweltschutzgründe?
Das hatte ganz klare ethische Gründe. Also die Ethik war wirklich mein Antrieb, weil ich mit Tieren aufgewachsen bin und Tieren gegenüber schon immer sehr empathisch war. Also wir hatten Pferde in der Nachbarschaft, da war ich ganz oft. Wir hatten einen Hund, Katzen und alles Mögliche. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, diese Haustiere, mit denen ich aufgewachsen bin, zu essen. Wohingegen es mich aber überhaupt nicht gestört hätte, ein Schwein oder eine Kuh zu essen. Und ich habe mich dann an diesem Punkt damals gefragt, warum ist das eigentlich so und warum mache ich das noch? Und dann, wenn man sich die Dinge anschaut, die teilweise so passieren in der Lebensmittelproduktion, gerade was so Fleisch, Eier und Milchprodukte angeht, da kann man doch schon ins Grübeln kommen und für mich war das damals wirklich der ausschlaggebende Punkt.
Sie kommen ja nun aus einer Metzgerfamilie. Ja. Ihr Großvater war Metzger in Mecklenburg-Vorpommern. Wie hat denn Ihre Familie auf Ihre Entscheidung damals reagiert?
Ja, die waren natürlich wahnsinnig erfreut. Nein, ganz im Gegenteil. Also meine Eltern hatten sehr viel Angst, die ich ihnen am Anfang auch noch nicht nehmen konnte. Also vegan war einfach 2009 noch nicht das Trendthema, wie es jetzt ist. Und man wusste relativ wenig darüber. Vor allen Dingen wusste man wenig so in der Allgemeinheit, was das eigentlich für gesundheitliche Auswirkungen hat und worauf man achten muss. Und meine Mutter hat mich damals gebeten, das wirklich dann ärztlich auch zu begleiten, also zumindest mal einen Bluttest zu machen. Das habe ich natürlich auch getan. Und hat sich dann aber ziemlich schnell mit diesem Gedanken angefreundet. Erstaunlicherweise, das ist natürlich nicht in die ganze Familie direkt durchgedrungen. Mittlerweile ist es anders, aber das war damals ganz gut für mich, einfach zu sehen, okay, man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, aber es wird doch toleriert.
Sie waren ja damals noch recht jung, Mitte 20. Wie hat das denn geklappt mit der Ernährungsumstellung? Ging das so von heute auf morgen, mal eben auf alle tierischen Produkte zu verzichten?
Das ging schon, aber unter erschwerten Voraussetzungen natürlich. Ich bin an dem Tag, als ich entschlossen habe, vegan zu werden, bin ich ja gerade zur Arbeit gefahren. Das heißt, es war wahnsinnig spontan. Das würde ich auch niemandem raten, das einfach so mal eben zu entscheiden. Und stand dann natürlich vor der Kaffeemaschine mit meiner ersten Entscheidung. Die Milch, die daneben stand, die konnte natürlich nicht mehr in den Kaffee. Und mein erster veganer Tag war damals sehr klischeebehaftet. Also da gab es wirklich nur grünen Salat. Und ich habe dann wahnsinnig viel Zeit verbracht beim Einkaufen. Also habe mir alle Produkte angeschaut, die ich früher oft und gerne gekauft hatte. Sind die vegan? Was ist da eigentlich überhaupt drin? So bin ich dann auch dazu gekommen, einfach überhaupt mal die Produkte umzudrehen, mal durchzulesen und zu recherchieren, welche Farbstoffe, Konservierungsstoffe und so weiter, was das eigentlich alles bedeutet, was da drauf steht auf diesen Packungen. Und ich habe die ersten zwei Wochen wirklich sehr, sehr viel mit Einkaufen verbracht und mit Schauen und Lesen. Und ab da ging es aber wirklich einfach, weil man dann sich neue Lieblingsprodukte ausgesucht hat. Man verändert seine Einkaufsroutine und auch die Kochroutine. Und ich muss auch dazu sagen, also es war alles nicht nur schwierig damals, sondern ich hatte einfach auch wahnsinnigen Spaß, diese ganzen neuen Sachen zu entdecken. Also neue Produkte auszuprobieren, was man mit Tofu machen kann, mit unterschiedlichen Gemüsesorten, die ich vorher im Leben nie eingekauft hätte, weil ich einfach andere Prioritäten hatte beim Essen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und dadurch wurde ich dann auch durch diese Zeit getragen.
Wie ist das denn heute? Mogeln Sie da auch manchmal, zum Beispiel, wenn Sie auf Reisen sind oder auch mal im Restaurant?
Nein, ich mogle nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, gerade auf Reisen ist es schon schwierig. Also ich war Anfang letzten Jahres eine Woche lang im wunderschönen Schwabenland unterwegs. Und das war schon alles sehr, sehr ländlich, viele kleinere Städte und nicht an jeder Ecke, so wie hier in Berlin zum Beispiel, ein veganes Café oder sowas.
Da wird ja auch deftig gegessen in Schwaben.
Ja, da wird sehr deftig gegessen. Und da muss ich wirklich sagen, das war schon kompliziert und schwierig und hatte vielleicht auch ein bisschen was mit Verzicht zu tun. Ich mache das dann aber gerne, weil ich weiß, wofür ich es tue. Also es ist wirklich eine Herzensentscheidung, aus der ich das mache. Und da überlebt man dann wirklich auch mal 4 Tage mit etwas weniger Kost.
Also, aber was machen Sie denn konkret im Restaurant, wenn dann wirklich nur, sagen wir mal, Eierspeisen zum Frühstück oder nur überbackene Gemüseaufläufe mit viel, viel Käse? Also das sind dann sozusagen die einzigen vegetarischen Sachen auf der Speisekarte. Was machen Sie dann konkret?
Also ich mache das grundsätzlich recherchiere grundsätzlich schon vorher. Ein bisschen. Spontan in ein Restaurant zu gehen, ist als Veganer nicht überall von Erfolg gekrönt. Ich schaue mir auf der Speisekarte im Internet, gibt es die ja meistens an, welche Gerichte könnten für mich in Frage kommen. Wo könnte alles sozusagen clean sein? Und wenn ich da nichts finde, dann gehe ich trotzdem in das Restaurant, zum Beispiel, wenn man irgendwie eingeladen wird oder so. Und versuche dann einfach mit dem Service darüber zu reden. Also sag einfach, ich bin vegan, können Sie mir irgendeine Kleinigkeit aus der Küche bringen? Und ich bin da auch nicht anspruchsvoll. In den meisten Fällen ist es immer möglich, einen Salat zu essen. Das ist dann zwar auch wieder sehr klischeebehaftet, aber es ist was zu essen. Und was so Frühstück angeht, gibt es immer die Möglichkeit, sich irgendwoher Obst zu besorgen oder im Restaurant einfach einen Obstsalat zu bestellen. Viele Restaurants haben mittlerweile ja auch pflanzliche Angebote, also zum Beispiel eine pflanzliche Milch auf der Karte oder haben eben sogar schon speziell für die Veganer Angebote. Da wandelt sich gerade so ein bisschen was, also wo man bis vor kurzem immer vegetarische Abteilungen auf Speisekarten hatte, da kommen jetzt die Veganen dazu oder die vegetarischen werden durch die Veganen ersetzt. Von daher wird es immer einfacher. Und ich ernähre mich dann, wenn ich unterwegs bin, ja viel aus Bioläden und Drogeriemärkten, denn auch da kann man sehr, sehr gut vegan einkaufen.
Okay, das heißt also auch unterwegs kochen Sie dann im Wesentlichen selbst, wenn Sie die Möglichkeit haben.
Naja, dann ist es eher snacken als kochen. Ah, ja. Aber es gibt immer Möglichkeiten. Also ich bin noch nie verhungert.
Das ist schon mal beruhigend. Ich wollte nochmal zurückkommen auf Ihre Familie. Die leben in Mecklenburg-Vorpommern. Dort sind Sie aufgewachsen, so richtig auf dem Land. Wie ist das denn heute, wenn Sie jetzt Ihre Familie besuchen? Wird denn da Rücksicht genommen auf Ihre Ernährungsgewohnheiten?
Da wird Rücksicht genommen, ja. Das war gerade für meine Eltern, nach dieser anfänglichen Unsicherheit, war das wirklich auch eine neue Welt, eine neue Ernährungswelt, die ich da mitgebracht habe. Und die kochen mittlerweile hin und wieder auch vegan. Und wenn ich komme, dann natürlich, dann gibt es immer was Veganes. Und wenn man größere Familienfeste hat, also da schaue ich dann immer, entweder bereiten meine Eltern irgendwas vor für mich und das wird dann mitgenommen, oder ich bringe auch selber Dinge mit und koche dann irgendwie was vor, wo die anderen dann eben auch probieren können. Also das ist kein Problem.
Wie hat sich denn Ihr Leben in den letzten 6 oder 7 Jahren, seitdem Sie Veganerin sind, verändert? Hat sich überhaupt irgendwas verändert in Ihrem Körper, in Ihrem Bewusstsein?
Also ich würde sagen, mein Leben hat sich um 180 Grad verändert, aber das betrifft gar nicht so die Ernährung, sondern alles andere. Natürlich, mein Körperbewusstsein ist schon ein anderes geworden, obwohl man nach 7 Jahren auch nicht sagen kann, das wäre Quatsch zu sagen, ich spüre jeden Tag, dass es mir besser geht oder sowas. So ist es nicht. Aber am Anfang, als ich diese Umstellung gemacht habe, habe ich schon gemerkt, ich bin weniger müde. Natürlich, wenn man in der Mittagspause mit den Kollegen ins Schnitzelhaus geht, dann ist danach Futterkoma angesagt. Das kann man einfach gar nicht verhindern. Wohingegen, wenn man sich vegan ernährt, ja dann oft auf reines Gemüse in der Mittagspause zurückgreift, vielleicht irgendwie noch eine kohlenhydrathaltige Beilage dazu, und das ist dann leichter. Ich bin einfach mit mir und meinem Lebensstil zufrieden. Ich weiß, dass ich nicht alles perfekt machen kann, das ist auch nicht mein Anspruch, aber ich tue so viel, wie es für mich möglich ist, und das schafft eine Zufriedenheit. Und dann hat sich ja eben das Leben um dieses Thema herum irgendwie jetzt gesponnen. Also ich war, als ich damit angefangen habe, gerade im Studium, habe nebenbei gearbeitet und hatte, da waren einfach so ganz andere Prioritäten da. Und mittlerweile ist dieses vegane Leben eben auch mein Beruf. Und das ist, glaube ich, die größte Veränderung, die das mit sich gebracht hat.
Das ist ja eigentlich das Ideal, ne? Wenn man aus seiner Leidenschaft auch noch seinen Beruf machen kann. Ja. Was haben Sie denn früher gearbeitet davor? Darf ich das kurz dazwischen fragen?
Ja, ich habe Germanistik studiert, und mit Geisteswissenschaften in Berlin landet man dann irgendwann in einer Internetfirma. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, und habe in einer Suchmaschinenoptimierungsfirma gearbeitet.
Und jetzt sind Sie Köchin. Wann haben Sie sich denn entschieden, dann aus Ihrer Lebensweise Ihren Beruf zu machen? Oder wollten Sie schon immer Köchin werden?
Ich habe schon immer gerne gekocht, aber dass ich irgendwann mal Köchin werde oder genannt werde, das hätte ich nicht gedacht. Also die Entscheidung kam ganz fließend. Ich bin so ein Mensch, der vieles auf sich zukommen lässt. Und ich habe dann 2009, als ich diese Ernährungsumstellung gemacht habe, natürlich erstmal so weitergemacht wie vorher. Und habe dann ein Jahr später angefangen zu bloggen. Lag natürlich nah, Internetfirma. Ich saß da an der Quelle, wusste, wie das geht, habe mir eine Internetseite zurechtgebastelt, weil ich sehr, sehr viele Rezepte in der Schublade hatte. Also gekocht habe ich schon immer sehr, sehr gern, auch schon als Kind. Und diese Rezepte mussten raus. Und das habe ich ein Jahr lang gemacht, 1-2 Jahre lang. Gebloggt, gekocht und das auch wirklich regelmäßig, also wirklich 2-3 Mal die Woche neue Gerichte gemacht. Und dann kam Anfang 2012 eine Anfrage, wirklich wie aus dem Nichts, dass ein großer Verlag, ein großer Ratgeberverlag ein veganes Kochbuch veröffentlichen möchte, und die suchen dafür eine Autorin und ob ich mir vorstellen könnte, dass ich das sein könnte. Und an dem Punkt, wenn diese ganzen Dinge dann so ins Laufen kommen und wenn man dann das erste Mal in einem Verlag sitzt und über ein Buch spricht, das bald erscheinen wird, da überlegt man sich dann schon mal, wie wird sich mein Leben verändern? Werde ich jetzt noch weiter, kann ich jetzt noch weiter im Büro arbeiten oder muss ich das irgendwie in eine andere Richtung steuern? Und für mich war damals klar, ich möchte, das ist für mich eine Herzensangelegenheit, diese Ernährung und das Kochen. Und wenn ich die Chance habe, dann möchte ich die auch nutzen und möchte einfach mal versuchen, was da so geht.
Mhm. Hatten Sie nicht auch so ein bisschen Existenzängste, dann Ihren Bürojob einfach an den Nagel zu hängen?
Doch, absolut. Ich bin ein wahnsinniger Sicherheitsmensch. Und deswegen habe ich das auch nicht gleich gemacht, sondern ich habe damals mein Buch geschrieben und habe gleichzeitig gearbeitet, immer noch Vollzeit, einfach um dann immer noch was in der Hand zu haben, und habe dann, als das Buch erschienen ist, entschieden, ich gehe erstmal in Teilzeit, und von dieser Teilzeit war es dann nicht mehr weit bis in die Selbstständigkeit. Aber das war ein längerer Prozess.
Also es war ein gleitender Übergang, ja, sozusagen. Jetzt sind Sie also Kochbuchautorin, sehr erfolgreich. Es schlossen sich ja dann noch 4 weitere Kochbücher an. Wie war dieser Erfolg damals für Sie?
Das war überraschend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte das gar nicht so an mich ranlassen. Also ich bin da dann eher sachlich. Natürlich hat mich das wahnsinnig gefreut, das erste Buch so wahnsinnig gut angenommen wurde. Und ich habe aber immer versucht, den Ball flach zu halten. Also das ist einfach für mich einfacher im Leben. Ich freue mich über jeden Schritt, den ich weitergehen kann, über alles, was ich so machen kann, weil das natürlich auch wahnsinnig spannend ist. Aber ich möchte einfach mich da gar nicht so reinfallen lassen, weil ich einfach immer denke, man muss weiterarbeiten und da muss dann einfach weitergemacht werden.
Essen und auch Kochen ist ja im Moment ein Riesentrend. Es gibt überall Kochshows. Was lieben Sie denn am Kochen? Was ist für Sie das Sinnliche daran?
Also bei mir fängt Kochen schon mit dem Einkaufen an. Ich liebe Einkaufen, und zwar wirklich Lebensmittel einzukaufen, auf den Markt zu gehen, diese ganzen bunten Dinge zu sehen. Das hat sich übrigens auch verändert. Seitdem ich vegan geworden bin, liebe ich das noch mehr, weil ich früher immer so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, hier ist die Gemüseabteilung, dann nehme ich die 2 Gemüsesorten mit, die ich kenne und die ich immer kaufe, und dann geht es gleich weiter zur Käse- und Wurstabteilung. Und heute halte ich mich wahnsinnig lang in dieser Gemüseabteilung auf und freue mich einfach, dass es mittlerweile sehr viele neue, alte Gemüsesorten gibt und so weiter. Und da fängt für mich dann schon Entspannung an, und irgendwie, das hat auch was Meditatives. Und das Kochen an sich ist was sehr Kreatives und was, wo ich mit meinen Händen arbeiten kann. Und das hat mir früher in diesem Bürojob doch gefehlt. Also am Ende des Tages was geschaffen zu haben, dass man anfassen, angucken, schmecken kann, das ist ein völlig anderes Gefühl. Es ist viel erfüllender, als den ganzen Tag nur auf den Bildschirm zu schauen.
Kann ich mir vorstellen. Nun ist Kochen Ihr Beruf. Wie viel kochen Sie denn tatsächlich noch zu Hause in Ihrer Küche?
Sehr viel, weil ich meine Kochbücher in meiner Küche schreibe. Es ist aber tatsächlich so, dass man, also ich schreibe gerade ein neues Buch und stehe meistens so gegen 7 Uhr auf, und gegen 8 Uhr fange ich dann an zu kochen. Und natürlich mit einigen Pausen, aber das geht dann bis abends so durch. Und da stellt man sich dann in der Regel abends nicht mehr in die Küche und kocht dann noch ein Abendessen, sondern da wird dann entweder das gegessen, was man so über den Tag produziert hat, oder jemand anderes muss es machen, also man geht essen. Aber wenn ich viel Zeit habe und Urlaub habe oder auch am Wochenende, dann koche ich immer noch wahnsinnig viel, auch wenn es nicht irgendwie gerade ein Rezept ist, das ins Buch kommt.
Was ist so ein Standard? Können Sie mal was sagen? Was kochen Sie eigentlich am häufigsten? Jeder hat ja so seine Lieblingsgerichte.
Ja, wenn es schnell gehen muss, Gemüse mit Gedöns nenne ich das immer. Also irgendwas, was gerade Saison hat, ein schönes Gemüse, einen schönen Hummus dazu, eine Kichererbsenpaste oder ein tolles Kräuterdressing oder Pesto oder sowas. Bisschen Brot dazu. Also das ist wirklich Standard für die ganz schnellen Kochabende.
Alles klar. Sie haben uns ja auch einen Musiktitel mitgebracht, und zwar die deutsche Coverversion von David Bowies Heroes, ja, der Band Mia. Was Sie damit verbinden, das können Sie uns vielleicht gleich erzählen. Erstmal hören wir den Song.
Wie Delfine es tun.
Sie hören NDR Info, den Talk, heute mit der Kochbuchautorin Nicole Just. Frau Just, wir haben gehört Heroes der Band Mia. Was verbinden Sie denn mit dem Song?
Die ganze Band und gerade dieser Song steht für mich sehr in Verbindung mit der Zeit, in der ich nach Berlin gekommen bin. Ich muss dazu sagen, ich war immer großer Berlin-Fan und wollte immer hierher. Und das hat nicht gleich nach dem Abitur geklappt, dann aber ein bisschen später, nach meinem Grundstudium. Und ich habe damals diese Lieder hoch und runter gehört und habe mich wahnsinnig gefreut, endlich in der Hauptstadt zu sein. Und habe dann zufällig auch noch eine Straße weiter gewohnt von dieser berühmt-berüchtigten Wohnung, in der David Bowie gewohnt hat, als er in Berlin war. Und das war für mich, oder ist für mich immer noch sehr faszinierend. Also mich fasziniert einfach diese ganze Stadt. Ich liebe die Stadt und bin froh, hier zu sein.
In Berlin schlägt ja sozusagen auch der Puls der Zeit. Man sieht vegane Cafés an jeder Ecke. Ja. Vegane Ernährung ist ja überhaupt derzeit total angesagt. Was meinen Sie, woher kommt das? Ist das eigentlich ein Trend aus Amerika?
Der Trend ist sicherlich aus Amerika rübergeschwappt, aber die vegane Ernährung an sich gibt es ja schon ganz lange, auch in unterschiedlichen Kulturen. Ich glaube einfach nur, dass die Amerikaner das als erste im großen Stil wiederentdeckt haben. Und dass es eben gerade in Berlin so eine Fokussierung darauf gibt oder so eine Konzentration, liegt, denke ich mal, daran, dass hier wahnsinnig viele Menschen aus aller Welt leben und auch sehr, sehr viele junge Menschen leben. Auf Konzerten und so weiter gibt es veganes Essen, was dann auch wiederum in Verbindung mit der Straight-Edge-Bewegung steht. Das heißt also, dass man keinen Alkohol trinkt, kein Fleisch isst, das gehört alles dazu. Und ich denke, deswegen hat es hier so einen guten Boden gefunden, einen guten Nährboden.
Sie haben es ja gesagt, gerade junge Leute stehen auf vegane Ernährung, egal ob straight edge oder nicht. Auch gerade viele junge Frauen, habe ich selbst beobachtet, nämlich auch, weil sie denken, dass sie damit abnehmen und schöner aussehen. Ist da was dran?
Ja, das gibt's auch. Also es gibt ja prinzipiell unterschiedliche Möglichkeiten, an eine Ernährungsweise ranzugehen. Und bei mir waren es eben die ethischen Gründe. Es gibt aber eben auch Menschen, die sagen, ich möchte mich einfach gesünder ernähren oder eben abnehmen. Ob man das nur durch die vegane Ernährung schafft, bezweifle ich ja, ehrlich gesagt. Weil mir, wenn ich nur ganz kurz nachdenke, gleich mindestens fünf Dinge einfallen, die vegan und ungesund sind und die ich selber liebe und sehr, sehr gerne esse.
Was wäre das zum Beispiel?
Also es gibt wahnsinnig leckeres veganes Eis. Es gibt vegane Schlagsahne. Es gibt vegane Hotdogs, alles Mögliche. Also alles, was man sich in ungesund vorstellen kann, gibt es auch in vegan.
Und auch Pommes sind ja
Pommes
zum Beispiel
mit Ketchup sind auch vegan.
Oder Kartoffelchips.
Ja. Mhm. Und also nur vegan funktioniert da, glaube ich, nicht. Und ich finde es auch, muss ich sagen, ein bisschen schwierig, das nur auf Diät und Abnehmen runterzubrechen, weil da doch irgendwie ein bisschen mehr dahinter steht. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wenn man das macht und durch das Abnehmen eben zur veganen Ernährung findet, dass ich dann die Letzte bin, die sagt, das ist jetzt aber der falsche Grund. Also jeder hat seine eigenen Gründe und entscheidet selbst über seine Ernährungsweise. Und wenn man dann aus diesem Grund trotzdem dabei bleibt und sagt, okay, ich habe abgenommen, aber mich trotzdem mit den ethischen Hintergründen beschäftigt und jetzt bin ich auch ein ethischer Veganer, warum nicht?
Viele Menschen stellen allerdings ihre Ernährung auch auf rein pflanzliche Ernährung um, weil sie zum Beispiel bestimmte Krankheiten haben. Was meinen Sie dazu? Also kann pflanzliche Ernährung dabei unterstützen, zum Beispiel wenn man sogar eine Krebserkrankung hat?
Da wäre ich immer ganz vorsichtig. Also ich glaube, vegane Ernährung kann ganz viel. Wir können natürlich drüber reden, ob veganes Leben den Cholesterinspiegel senkt und solche Dinge. Ich glaube, das kann man immer noch ganz gut nachvollziehen. Ob man das jetzt als Therapie gegen Krebs einsetzen kann, ich glaube, dass es unterstützend natürlich wirken kann. Ich würde mich da aber niemals nur auf eine Ernährung verlassen. Das fände ich schwierig und ich glaube auch, dass da dann die falschen Dinge mit dieser Ernährungsform verknüpft werden. Also es ist eine gute Ernährungsform, ja, wenn man damit zufrieden ist, wenn man das möchte. Aber dass es eine Krebstherapie ist, so weit würde ich nicht gehen.
Mhm. Krebstherapie ist vielleicht auch übertrieben, aber ich glaube, manche Menschen denken, dass sie sozusagen, egal welche Krankheit, sie den Heilungsprozess damit unterstützen können.
Ja, das mag sein. Das kommt natürlich dann auch wieder darauf an, was man genau isst. Also wenn man vorher immer nur Schnitzel und Hotdogs und sehr, sehr viel Käseüberbackenes gegessen hat, dann ist das wahrscheinlich, wenn man sich vegan ernährt und dann eben sehr, sehr viel Gemüse isst, Hülsenfrüchte, Getreide und so weiter, ist es wahrscheinlich entlastend für den Körper. Aber ich denke, da sollte dann immer noch ein Mediziner zur Seite stehen.
Es gibt ja nun auch nicht nur viele Fans veganer Ernährung, sondern auch sehr viele Kritiker.
Oh ja.
Nämlich Menschen, die sich ein Leben ohne Eier, ohne Käse, ohne Fleisch und Fisch gar nicht vorstellen können. Zum Beispiel hält sich auch immer noch hartnäckig das Gerücht, dass man bei veganer Ernährung Mangelerscheinungen bekommt. Was sagen Sie denn dazu?
Also ich muss erst mal zu den Kritikern sagen, diese Kritik ist gut. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der Kritik immer gut findet, weil das eine Sache auch weiterbringt. Es ist allerdings auch so, dass man natürlich in 7 Jahren vegan sein sehr, sehr viele Dinge hört, Argumente hört, die ein bisschen schwierig sind. Also ich könnte ja nie, weil, und das kann ich alles nicht akzeptieren. Mangelerscheinungen können in jeder Ernährungsform auftreten. Also ich denke da immer so an meine Zeit nach dem Auszug aus dem Elternhaus. Also ich glaube, da habe ich mich auch wahnsinnig ungesund ernährt und hatte wahrscheinlich auch mehr Mangelerscheinungen, als ich das hatte, dann nachdem ich vegan geworden bin. Und was die Dinge angeht, die man supplementieren muss, das ist wirklich nur das Vitamin B12. Und dieses Vitamin B12 kommt in einer gut verwertbaren Form für den Menschen nur in tierischen Produkten vor. Es gibt auch ein pflanzliches Äquivalent dazu, ein pflanzliches Vitamin B12. Da weiß man aber noch nicht genau, ob dieses Vitamin B12 eben auch so aufgenommen werden kann von unserem Körper. Aber, das große Aber, Vitamin B12 wird von Kühen, von Schweinen, die man isst, auch nicht mehr natürlich aufgenommen. Dazu müssten diese Tiere auf einer grünen Wiese stehen und auch auf dieser Wiese das Gras abzupfen und eben auch rumwühlen. Und das kommt ja heutzutage wirklich kaum noch vor. Deswegen wird auch da bei diesen Tieren über das Futter supplementiert. Und da denke ich mir dann, okay, den Umweg muss ich nicht gehen. Da kann ich dann über mein eigenes Futter in Anführungsstrichen supplementieren. Und das mache ich über eine Zahnpasta. Also die gibt es ganz normal im Bioladen, da ist Vitamin B12 drin und auch viele pflanzliche Milchsorten, die man so im Supermarkt kaufen kann, sind mit B12 angereichert. Und ansonsten würde ich immer allen raten, egal ob vegan oder nicht, einfach einmal im Jahr einen Bluttest machen, weil da können sehr, sehr viele Dinge im Argen liegen, egal bei welcher Ernährungsform, die man so gar nicht im Blick hat. Und gut ernähren.
Bei vielen Kritikern kommt dann ja auch gleich so das Argument, oh mein Gott, und selbst Promis in Hollywood ernähren ihre Kinder schon vegan. Wie kann man nur, kann man das denn guten Gewissens machen, auch Babys und Kinder schon vegan ernähren? Was haben Sie da für eine Meinung?
Ach, ich kenne mich leider in diesem Thema Kinderernährung gar nicht so gut aus. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das tun und dass das scheinbar auch sehr gut funktioniert. Da kann man sich auch im Internet ein bisschen belesen. Da sind dann auch vegane Familien, die ihre Kinder herzeigen und sagen, hier, schaut mal, die sehen ganz gesund aus. Die Kinder sehen auch wirklich wahnsinnig gesund aus. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Also die Kritiker sagen ja, man würde dem Kind die eigene Ernährungsweise aufzwingen. Wo ich dann immer denke, ja gut, die Ernährungsweise als Eltern zwingt man dem Kind so oder so auf. Also wenn man gern jeden Tag Schnitzel und Bratwurst isst, dann wird es zwangsläufig auch das Kind irgendwann tun und nachahmen. Und es ist dann eben auch keine ausgewogene Ernährung. Also ich glaube, da muss man für sich selbst entscheiden, was man möchte und dann eben das wirklich sehr, sehr geplant machen. Ich habe keine Kinder. Ich bin dann nur für mich selbst verantwortlich. Aber ich weiß, dass es geht.
Weiteres Argument ist ja auch, dass vegane Ernährung oft als sehr lustfeindlich wahrgenommen wird. Aber jetzt lese ich zum Beispiel hier in Ihren Rezepten Kürbis-Panna-Cotta, Hirsecreme mit Vanille, Lebkuchen-Muffins mit Zimtcreme und Preiselbeeren. Das klingt ja alles ziemlich toll. Aber braucht man da nicht irre viele Spezialzutaten, die man so bei Edeka um die Ecke vielleicht gar nicht bekommt?
Nein, gar nicht. Also ich achte in meinen Kochbüchern darauf, dass man das Gros der Zutaten wirklich in einem normalen Supermarkt bekommt. Die größte vegane Abteilung in jedem Supermarkt ist ja die Obst- und Gemüseabteilung. Also da kann man sich dann wirklich eindecken und sehr, sehr viel bekommen. Und alles andere ist fast mit Hausmitteln zu machen. Also mit Dingen, ich backe zum Beispiel wahnsinnig viel mit Sprudelwasser, das ja quasi jeder zu Hause hat, als Eiersatz. Oder ich binde einfach bestimmte Dinge mit Mehl anstatt mit Ei. Also das geht alles, wenn man weiß wie. Und wenn man sich dann einen kleinen Grundstock an vielleicht etwas außergewöhnlicheren Zutaten angelegt hat, dann kann man überall vegan kochen, also wirklich auch auf dem Land. Und die Supermärkte sind in den letzten 2 Jahren, was die Produktvielfalt angeht, auf diesem pflanzlichen Sektor wirklich einen wahnsinnigen Schritt weitergekommen. Also Beispiel Chiasamen habe ich schon vor 7 Jahren benutzt. Das sind so kleine Körnchen, die sehr, sehr gut aufquellen und die eigentlich aus Südamerika kommen. Und die gab es einfach vor 7 Jahren in Deutschland noch fast nirgendwo. Also da musste man die im Internet bestellen. Letztens war ich im Supermarkt bei mir um die Ecke und ich wohne ja jetzt auch wieder so ein bisschen ländlich. Und da gab es 5 verschiedene Sorten Chiasamen von unterschiedlichen Herstellern und das kann man auch für andere Produktgruppen so beobachten.
Kommen wir nochmal zurück zum Backen. Ich selbst habe ja auch schon mal versucht, einen veganen Apfelkuchen zu backen. Es war der reinste Horror, weil er ohne Eier nicht aufgegangen ist. Das heißt, am Ende hatte ich ein steinhartes Brett. Ich war natürlich sehr enttäuscht. Vielleicht können Sie uns mal erklären, was habe ich da falsch gemacht?
Es gibt beim veganen Backen einen Trick, der sehr, sehr viel Arbeit erleichtert und auch abnimmt. Und zwar alles zu vergessen, was man über das Backen weiß und nochmal komplett neu anzufangen. Wir kennen das Backen so, dass man erst alle Zutaten, wenn man Eier benutzt und Butter und so weiter, dass man alle Zutaten sehr, sehr lang schaumig schlägt mit einem Handrührgerät, mit einem elektrischen und den Teig sehr, sehr glatt schlägt. Und genau das funktioniert beim veganen Backen überhaupt nicht. Also je länger man den Teig schlägt, wenn keine Eier drin sind, desto härter und klitschiger, sagt man bei uns, wird er. Deswegen rühre ich Teige so gut wie gar nicht. Also da sind dann am Ende, wenn Menschen das sehen, wie ein Muffinteig bei mir aussieht vor dem Backen, dann sagen die, das kannst du doch so nicht backen, das geht nicht. Da sind noch Mehlklumpen drin und das ist doch überhaupt nicht richtig durchgerührt, aber genau so muss das aussehen. Und dann verbinden sich die einzelnen Zutaten im Backofen miteinander. Voraussetzung ist immer, dass man ein bisschen Backpulver natürlich, also ein Backtriebmittel braucht man schon drin hat und ein bisschen Sprudelwasser und gehen zusammen und werden dann wirklich fluffig, halten auch. Also das Ei im Kuchen ist oftmals auch so ein Pseudo-Ei.
Mhm. Und schmeckt man denn dann den Unterschied am Ende?
Also ich würde sagen, man schmeckt ihn nicht, wenn man es nicht weiß. Wenn man es weiß oder wenn man sehr, sehr viel Gebackenes gerade isst, wo wahnsinnig viel Butter und Ei drin ist, dann schmeckt man schon, denke ich. Aber die meisten Menschen, wenn sie es nicht wissen, das betrifft alle, fast alle veganen Gerichte, merken es nicht.
Jetzt kriege ich so langsam Hunger.
Ich auch.
Bewusst essen und bewusst kochen heißt ja auch bewusst einkaufen. Sie haben es vorhin schon erwähnt. Möglichst Bio, ja. Bio-Lebensmittel sind allerdings sehr teuer.
Das stimmt.
Heißt das denn, dass ich eigentlich diese gesunde, vegane Ernährung nur Besserverdienende leisten können?
Nein. Natürlich ist es so, im Bioladen, da gibt es ja immer dieses Regal mit den ganzen veganen Fleischalternativen, Käsealternativen und so weiter. Und wenn man da vorsteht und sich die Preise anschaut, dann kann man schon denken, dass vegan wahnsinnig teuer ist. Aber die Grundzutaten, also Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Gemüse und Obst, das sind ja wirklich sehr, sehr günstige Zutaten. Wenn man sie saisonal einkauft, dann ist es wirklich nicht besonders teuer. Dann kann man sogar auf regionale Produkte zurückgreifen. Wenn man sich allerdings nur von Fertiggerichten ernährt, dann wird es teuer.
Sie haben mir ja vorhin erzählt, Sie sind jetzt aus der Großstadt Berlin rausgezogen aufs Land.
Ja.
Wo leben Sie da jetzt und wie leben Sie?
Ich lebe jetzt kurz hinterm Ortseingangsschild Berlin. Also im Herzen bin ich auch immer noch Berlinerin. Und ich lebe da mit meinem Freund zusammen. Wir haben ein Haus gemietet und zwar deswegen, weil ich unbedingt wieder einen Garten haben wollte. Das hätte ich früher auch nie gedacht. Ich wollte als Jugendliche, also so kurz nach dem Abitur, unbedingt weg vom Land. In die große Stadt und am besten mitten rein an die größte Kreuzung, die es gibt in Berlin. Und mittlerweile, das ist jetzt 10 Jahre her, seitdem ich nach Berlin gekommen bin, mittlerweile hat es mich dann doch wieder so ein bisschen, also weiß ich die Ruhe doch sehr zu schätzen, die das Umland so hat. Und ich wollte einfach wieder Gemüse anbauen, einen Garten haben. Ich bin ja quasi im Garten meiner Großeltern aufgewachsen. Also wir waren da wirklich vom Frühjahr an, wo dann die ersten Gartenarbeiten zu machen waren. Als Kinder schon, mussten auch helfen. Das fanden wir damals nicht unbedingt so toll, aber heute weiß ich das wirklich sehr zu schätzen. Also das hat mir sehr gefehlt und das mache ich jetzt. Ich baue da Gemüse an. Ich verbringe Stunden, Nachmittage im Garten und das ist einfach total schön.
Damit hat sich ja auch das Einkaufsthema dann zumindest im Sommer und Herbst dann erledigt, weil Sie können ja einfach vor die Tür gehen und Ihre eigenen Tomaten und Paprika, Auberginen, was auch immer, ernten.
Richtig.
Ist das auch so ein Trend? Geht der sozusagen einher mit dem veganen Trend zurück zur Natur?
Ich glaube, dieser ganze Trend, das große Trendthema selber machen, wieder selber kontrollieren zu können, was ist in den Dingen drin, die ich esse, wie ist meine Wohnung dekoriert, habe ich da vieles selber gemacht. Also ich glaube, das ist ein großer Trend und auch ein guter Trend. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass man irgendwie das Gefühl hat, man müsste sich wieder so ein bisschen einlullen, also so dieses Cocooning, ne, das vor ein paar Jahren schon mal irgendwie ganz oben stand, zurück zum Hausglück oder so. Also ich finde das ein schöner Trend, weil man sich dann wieder mit Dingen beschäftigt, die man konsumiert. Mhm. Also so geht mir das. Ich weiß jetzt mittlerweile, wie langwierig es ist, eine Tomate zum Beispiel zu produzieren. Man fängt jetzt im Frühjahr an und sät das, dann muss das über den ganzen Sommer wachsen und dann erntet man es, dann muss man es noch waschen. Oder Kartoffeln habe ich letztes Jahr zum ersten Mal angebaut. Was für ein wahnsinniger Aufwand das ist, die so hinzukriegen, dass sie mal den Zustand haben, wie man sie im Supermarkt kaufen kann. Also wirklich, dass sie auch sauber sind, dass man sie aus der Erde gebuddelt hat. Das ist total schön, einfach zu verstehen, wie das funktioniert. Und ich kann seitdem Lebensmittel noch mehr schätzen.
Der Trend zum Selbermachen, heißt das, dass Sie auch selber wieder einwecken, Obst und Gemüse, so richtig wie unsere Großmütter in Einweckgläsern?
Ja, das mache ich auch. Und das muss ich sagen, also das habe ich wirklich erst angefangen mit diesem Garten, weil man dann natürlich in die Bredouille kommt irgendwann, wohin mit 10 Kilo Tomaten. Und das ist wahnsinnig schön. Also ich komme mir manchmal vor wie ein Eichhörnchen, wenn ich in meinem Keller stehe und meine ganzen eingekochten Gläser mir da anschaue, aber das hat irgendwie was Beruhigendes. Es ist schön, ich weiß, was drin ist und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Trend ist.
Mhm, genauso wie Marmelade einkochen, sein eigenes Bier brauen.
Richtig.
Das machen Sie alles? Das
ist ein Bierbrauen nicht. Nein, daran habe ich mich noch nicht getraut. Ich bin auch nicht so der große Biertrinker. Ja, es ist schon ein Fulltime-Job, aber es passiert auch vieles nebenbei. Also man hat ja immer mit Einkochen so im Kopf, dass es wahnsinnig lang dauert und das tut's gar nicht. Also das läuft wirklich nebenbei ab und am Ende hat man was man verschenken kann, was man auch selber essen kann und über das man sich freuen kann. Also so geht mir das. Für mich ist das ein Hobby.
Sie sind ja nun eine sehr junge, moderne Frau und jetzt gehen Sie zurück sozusagen zu Großmutters Zeiten. Ist das nicht ganz schön schwierig? Da müssen auch unheimliche Pannen auch mal passieren, ne? Bei der Gartenarbeit zum Beispiel. Da kommen die Schnecken oder ich weiß nicht, da gibt es ja verschiedenste Horrorszenarien.
Ja, die gibt's. Die habe ich auch schon alle durch. Bei mir ist ja noch die große Herausforderung, dass ich das, wenn möglich, auch alles bio-vegan machen will. Und da war ich vor 2 Jahren, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, stand ich schon hin und wieder mal da und dachte, also ob das wirklich alles so geht. Man bekommt kein Düngemittel, wo nicht irgendwas vom Tier drin ist. Man hat sich natürlich auch mit den Nachbarn auseinanderzusetzen. Das habe ich völlig unterschätzt und gar nicht mehr so in Erinnerung, dass natürlich die Nachbarn auch ganz genau gucken, was macht man da in seinem Garten und wie macht man das. Aber klar, also letztes Jahr gab es zum Beispiel überhaupt keine Salaternte, weil die Schnecken mittlerweile meine Hochbeete entdeckt haben und wissen, wie man da hochkommt. Gerade mit diesem veganen Thema dann stehe ich da und denke, oh Gott, was mache ich jetzt mit den Schnecken? Dann muss sie jemand anders wegsammeln und wegbringen.
Also, weil sie nicht anfassen wollen?
Ja, oder? Weil ich die nicht anfassen mag und töten will ich sie eben auch nicht. Also es ist schwierig. Mit den Schnecken kämpfe ich noch sehr. Das ist wie beim Kochen. Ich bin ein Mensch, der erstmal ausprobiert und erstmal macht. Und obwohl ich ja eben auch keine Kochausbildung gemacht habe, habe ich es trotzdem immer geschafft, auch für viele Menschen zu kochen und eben für mich das Thema zu ergründen und da vielleicht auch hin und wieder einfachere Wege zu finden, ja, an die man als Profi dann vielleicht gar nicht denken könnte. Also ich glaube, da bin ich dann auch noch ein bisschen näher dran an meinen Lesern mit einfacheren Tricks und einfacheren Hausmitteln. Und so versuche ich das eben im Garten auch. Und das klappt bisher, bis auf die Schnecken.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie leben da mit Ihrem Lebenspartner. Ist er jetzt sozusagen auch gezwungen, bei der Gartenarbeit zu helfen und mit Ihnen vegan zu leben? Ist das so eine Grundvoraussetzung für Ihren Freund?
Nein. Also ich bin sehr, sehr liberal, was das angeht. War ich auch von Anfang an, weil ich ja selber 25 Jahre lang ein wahnsinnig großer Fleischfan war und nicht auf die Idee kommen würde, das irgendwem anders zu verbieten. Wenn man das nicht von sich aus tiefstem Herzen macht, dann bringt das alles auch nichts. Und nein, der muss nicht bei der Gartenarbeit mithelfen, auch wenn das manchmal vielleicht ganz schön wäre. Und er muss sich auch nicht vegan ernähren. Er tut's aber mittlerweile immer öfter. Also er ist, würde ich sagen, mittlerweile ein Flexitarier geworden, ohne dass ich da Druck ausgeübt habe.
Was ist denn ein Flexitarier für alle, die das Wort nicht kennen?
Ein Flexitarier ist jemand, der hin und wieder Fleisch isst und es sehr ausgewählt und bewusst macht. Also wirklich nur so ein paar Mal im Jahr und nicht mehr so jeden Tag, weil es eine Gewohnheit ist. Und ansonsten ernährt er sich vegan oder eben, wenn er draußen ist, vegetarisch. Also der das Beste, er hat da einfach so das Beste für sich gefunden. Und ich glaube, da gibt es viele Menschen, die das auch so machen. Und das ist mir auch bewusst, das war mir auch von Anfang an bewusst, dass nicht jeder Mensch so sein kann, dass er sagt, ich verändere mein Leben von heute auf morgen und werde von heute auf morgen Veganer. Das muss auch gar nicht so sein. Dieser Flexitarismus ist ein guter Mittelweg, um da reinzukommen.
Flexitarismus.
Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, habe ich mir gerade ausgedacht.
Zu einer veganen Lebensweise gehört ja bei vielen strikten Veganern auch, sich vegan zu kleiden. Das heißt also keine Lederschuhe, das wissen ganz viele Menschen auch gar nicht.
Ja.
Auch keine Lederjacken, auch keine Lederhandtaschen. Machen Sie das?
Das mache ich auch. Also ich habe zum Beispiel eine tolle Handtasche, die sieht aus wie Leder, ist aber kein Leder, ist aus recycelten Materialien. Und trage eben auch keine Schuhe aus Leder. Da gibt es jetzt mittlerweile sehr, sehr tolle Labels, die vegan produzieren. Gerade auch was so den Schuhsektor angeht. Also vor 7 Jahren hat man quasi keine veganen Winterstiefel bekommen. Jedenfalls keine, die dann auch dicht gehalten haben. Heute gibt es das alles und also ich versuche da so gut es geht mitzuhalten und habe einfach meine ganzen Lederklamotten, die ich hatte, Ledersachen, erstmal aufgetragen und natürlich auch sowas wie Daunenbetten und so, ne? Alles verwertet, aufgetragen oder eben verschenkt und habe dann irgendwie mal nach 2 Jahren langsam angefangen, mich mal mit dem Thema Mode, Kosmetik, Putzen zu beschäftigen und zu gucken, was ich da eben noch verändern kann.
Also tragen Sie auch nur Ökomode? Ich meine, das klingt immer so ein bisschen nach Hanf und Schlabberhosen. Tragen Sie Ökomode?
Nicht nur, aber auch. Also Ökomode ist tatsächlich immer noch sehr verbunden mit nicht gerade leuchtenden Farben, also eher immer so ein bisschen gedecktere
und
Farben.
Und so kratzige Wollpullis.
Kratzige Wollpullis, genau. Aber auch da hat sich einiges getan. Also ich versuche das gut abzuwechseln. Ich versuche so viel wie möglich öko, vegan zu kaufen. Ich kaufe aber auch hin und wieder mal Sachen einfach aus einem normalen Geschäft. Also jetzt nicht gerade die 2-Euro-T-Shirts, also da achte ich dann schon drauf. Und versuche eben auch, was die anderen Bereiche angeht, so ein bisschen, ja, darüber nachzudenken, was ich konsumiere. Also eben auch nicht so viel zu konsumieren. Wir brauchen ja nicht 10 verschiedene Paar Schuhe, um glücklich zu sein und auch nicht, weiß ich nicht, 50 verschiedene Hosen. Also ich versuche mich da einfach generell ein bisschen zurückzunehmen, ohne dass die Lebensqualität leidet.
Führen Sie generell auch so ein spirituelles Leben, so mit Achtsamkeitsmeditation und 3-mal die Woche Power-Yoga und sowas?
Nein, gar nicht. Also Yoga mache ich ganz gern, aber da geht es bei mir eher um diese körperliche Komponente. Also ich mag anstrengendes Yoga und ansonsten bin ich so klassisch spirituell, wie man das so erwarten würde, überhaupt nicht.
Ich dachte, das wäre vielleicht, würde das in Verbindung stehen, auch mit einer bewussten veganen Ernährungsweise.
Ja, das liegt ja auch nah. Aber also so spirituell bin ich da nicht. Also ich meditiere nicht oder sowas. Für mich ist Kochen, Gartenarbeit, das ist so für mich die meditative Komponente. mit den Händen arbeiten.
Man muss nicht so ein totaler Öko-Freak sein als Veganerin.
Nein, überhaupt nicht. Und man muss auch nicht alles richtig machen. Also da möchte ich den Menschen auch die Angst nehmen, dass sie einfach nicht denken, wenn ich mich jetzt vegan ernähre, dann muss ich ja auch alles andere direkt richtig machen, sonst bin ich kein richtiger Veganer. Das ist totaler Quatsch. Jeder kann das für sich in seinem Leben tun, womit er noch gut leben kann, ohne sich zu verbiegen. Und wenn eben dazugehört, dass man es noch nicht ganz schafft, zu 100% vegan zu leben, dann kann es eben sein, dass man 2-3 Mal die Woche vegan lebt und erstmal guckt, wie fühlt sich das an, was kann ich da machen? Und dann geht es vielleicht in die richtige oder auch in eine andere Richtung weiter. Also ich war von Anfang an nicht so drauf und bin es auch heute noch nicht. Und ich lebe einfach auch sehr gern. Ich muss beruflich auch viel verreisen. Da ist Öko dann auch mal ein bisschen schwierig, weil man muss auch mal ein Flugzeug besteigen oder mit einem Auto fahren. Und ich versuche einfach, das Leben so zu genießen, dass es für mich gut ist, aber eben auch für meine Umwelt. Und dazu gehört für mich eben auch die Umwelt und die Tiere. Und die anderen Menschen, die das eben auch betrifft. Also ich spreche da jetzt gerade so Dinge an wie Hungerkrisen auf der Welt. Also das hat alles einen Zusammenhang miteinander. Und ich versuche mich persönlich da so weit einzuschränken, dass ich aber immer noch sagen kann, ich bin mit meinem Leben zufrieden und ich muss jetzt nicht im Wald wohnen ohne Strom und ohne warmes Wasser, um das umzusetzen.
Und ohne Toilettenpapier.
Genau.
Frau Just, Sie schreiben ja nicht nur Kochbücher, sondern Sie geben auch Kochkurse, Sie beraten Restaurants, Sie machen ja jetzt sogar auch Kochshows im Fernsehen, in der ARD. Also Sie sind ja so etwas wie die Trendsetterin der Veganer-Szene. Wie fühlt sich das denn an?
Das ist lustig, wenn man es hört. Also ich merke, dass ich Fans habe, immer wenn ich draußen bin, wenn ich zum Beispiel auf Messen unterwegs bin. Und das überrascht mich immer noch und das wird mich auch in 5 Jahren noch überraschen. Und ich finde es einfach wahnsinnig schön, dass ich die Möglichkeit habe, mit vielen anderen veganen Köchen und Köchinnen in Deutschland da irgendwie was zu verändern. Und dass diese ganze Bewegung so weit gekommen ist, dass es eben, dass von einem großen Trend gesprochen wird und dass es eben auch medial ein Thema ist. Also ich bin dann einfach froh, dabei zu sein.
Wie sehen denn Ihre Nicht-Veganer-Freunde von früher zum Beispiel Sie so? Sehen Sie sie als Star oder denken die, oh mein Gott, die ist ja verrückt geworden?
Ich glaube, weder noch. Die sehen mich einfach als die Nicole, die sie kennen. Also ich glaube auch, dass ich mich nicht verändert habe. Das, was man da immer so hört, wenn der Ruhm kommt oder so, dann hebt man ab. Also es ist bei mir nicht passiert. Und wir sprechen immer noch über dieselben Dinge wie früher. Natürlich dann auch mal über Berufliches. Und die wollen dann auch mal wissen, Mensch, wie war denn das, als du beim NDR im Radio warst oder so? Wie läuft denn das da so ab hinter den Kulissen? Aber mehr wird da dann eigentlich auch nicht geredet. Die haben mittlerweile natürlich auch akzeptiert, dass ich mich so ernähre. Das war am Anfang, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach. Also gerade auch bei Freunden, weil die sehr, sehr große Angst hatten, dass man mit mir keinen Spaß mehr haben kann, weil ich mich vegan ernähre. Das hat sich dann aber ziemlich schnell als Vorurteil herausgestellt. Und mittlerweile ist wirklich alles so wie vorher.
Werden Sie noch zum Essen eingeladen?
Ja, das werde ich. Das passiert Gott sei Dank noch.
Aber Sie müssen Ihr eigenes Essen mitbringen, oder wie?
Nein, das nicht. Also ich habe einige Freunde, die durch mich eben, durch meine Ernährungsumstellung auch angefangen haben, hin und wieder vegan zu essen und das ganz spannend finden und da auch wieder so ein bisschen zum Kochen zurückgefunden haben. Und die kochen dann was Veganes für mich und finden das, glaube ich, also das sagen sie mir dann immer ganz toll.
Trinken Sie eigentlich Alkohol?
Ja.
Das also widerspricht nicht einer gesunden veganen Ernährung.
Nein, also ich habe auch nie behauptet, dass ich mich nur gesund ernähre. Also ich mag auch Torten und alles, was ungesund ist. Ich versuche es einfach abwechslungsreich zu gestalten, eben nicht nur ungesund zu essen. Und ab und zu mal so ein gutes Glas Wein, das gehört dann einfach auch zum Essen dazu. Also das eine schließt das andere für mich nicht aus.
Was glauben Sie, dieser Trend zum veganen Essen hier in Deutschland, ist das nur ein vorübergehender Hype?
Nein, das ist kein vorübergehender Hype, weil ich glaube, dafür hat sich das jetzt schon zu sehr gefestigt. Man sieht es auf vielen Speisekarten von Restaurants, dass da eben vegetarisch durch vegan mittlerweile schon abgewechselt wird. Und ich glaube, dass das bleiben wird und dass es in dieselbe Richtung gehen wird wie eben mit dem vegetarischen, mit der vegetarischen Ernährungsweise. Da hat vor 20 Jahren auch niemand geglaubt, dass das mal vollkommen normal sein kann. Und ich glaube, mit vegan wird es hoffentlich in dieselbe Richtung gehen.
Wie ist Ihre Prognose? Wie werden wir in 10, 20, 30 Jahren wohl essen?
Ach, gute Frage. Wenn ich das wüsste, wäre ich reich, glaube ich.
Bislang ist der Fleischkonsum ja noch sehr, sehr hoch in Deutschland.
Ja, in Deutschland und vor allen Dingen, was mir Sorgen macht in der Welt, also gerade in den Schwellenländern steigt der Fleischkonsum gerade. Gerade auch in Ländern, in denen das über Jahrhunderte nie eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat, zum Beispiel Indien, China. Also das macht mir im Moment ein bisschen Sorge, wo das dahin geht. Ich glaube, dass wir in Deutschland in 20, 30 Jahren ja sehr, sehr viele Flexitarier haben werden. Da ist das Wort wieder. Und viele Leute, die sich eben bewusst ernähren und dass das schon noch mehr in die Richtung vegan, vegetarisch gehen wird. Aber wir werden natürlich auch nicht alle Vegetarier oder Veganer sein. Also die Hoffnung, die habe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, dass es schon alles noch sehr viel nachhaltiger sein wird und auch sein muss, wenn wir unsere Lebensqualität so weiter behalten wollen, wie sie jetzt gerade ist. Ich glaube, dann ist das unumgänglich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.